Guten Morgen zusammen. AT-Bibelkunde, ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich würde gern beten mit euch und dann starten wir und bin gespannt, was der Herr uns gibt und bereitet hat. Ich will beten. Jesus Christus, unser Herr und Heiland, ich lobe und preise dich für all das Gute, was du für uns getan hast und tust und auch tun wirst. Um deine Herrlichkeit zu sehen, um mehr von dieser Gnade zu verstehen, die uns offenbart ist in deinem Wort. Darum sind wir heute hier und wollen lernen, wollen hören, wir Jünger hören und wir Jünger lernen. So bitte ich dich, Herr, um deine Gnade, auch für den heutigen Tag. Wir beten und starten bewusst mit dem Gebet zu dir, weil wir einfach alles von dir erwarten. Und wir wissen, Herr, dass unseren Verstand erleuchten muss, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen das bestätigen musst. Letztendlich, Herr, dass du der Lehrer bist und der uns lehren muss. Wenn das nicht geschieht, dann wird es schwer und auch müde und anstrengend oder unverständlich. Wir sind auf dich angewiesen und darum beten wir zu dir und bitten dich. Und weil du der Geber aller guten Gaben bist und weil du gerne gibst und ohne Vorwürfe gerne gibst, darum bitten wir dich auch für heute Morgen. Ich bitte dich, Herr, schenk mir diese Freimut und die Freude und vor allem selbst die Klarheit, dein Wort so auszulegen, Herr, wie es von dir gedacht worden ist, wie es von dir geschrieben worden ist, mit der Intention, mit der Zielrichtung, Herr, dass wir so nah, wie es nur geht, dranbleiben und nicht am Ziel vorbeigehen. Danke, Herr, für diesen wunderschönen Tag, für das gute Wetter und für die Zeiten, für jeden Einzelnen, der sich auf den Weg gekommen ist. Ich danke dir wirklich dafür und segne ihn reichlich. Amen. Also, dann ganz kurz zum Vorgehen, wie gehabt, wir haben mehr oder weniger drei Einheiten heute. Ihr könnt euch jederzeit da vorne bedienen, beim Kaffee oder Getränke oder Kuchen wurde mitgebracht und ein warmer Hefezopf, richtig groß. Ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir Mittagszeit wieder miteinander und dann Nachmittag noch eine Lektion. So vom Vorgehen. Okay, also die Bibel dabei und schlagt mal mit mir nochmal auf in 2. Mose 19. Ein kurzer Weg, wo der bisherige Weg, wie bisher wir gegangen sind, vom ersten Buch Mose, beziehungsweise von der Einheit der fünf Bücher Mose. Die haben ein Thema und eine Zielrichtung, daher sind wir gekommen und sind wir zum ersten Buch Mose. Und die Botschaft des ersten Buch Mose, dass Gott sich ein Volk erwählt, in Abraham sich ein Volk aus den Nationen erwählt, die Menschheit ist gefallen. Das Urteil Gottes über die Menschheit ist vernichtend. Da ist das Trachten des Herzens von Jugend auf böse. Es ist nichts Gutes in Menschen. Gott richtet die erste Schöpfung im Gericht, im Wasser. Er wählt aber sich ein Volk in Abraham und dieses Volk führt er durch die Geschichte hindurch. Und aus diesem Volk kommt auch der Retter. Und also vom ersten Buch Mose Gott erwählt. Und verheißt die Rettung, er verheißt die Rettung seines Volkes, den Segen, Land verheißt er, den Erben verheißt er. Und dahin kommen wir zum zweiten Buch Mose und das war das letzte Mal, sind wir im zweiten Buch Mose, wie Gott diejenigen, die er eben da erwählt hat, berufen hat und herausgeführt hat aus den Nationen, wie er sie auch dann rettet. Das ist der nächste Schritt, ja. Von der Erwählung und von der Berufung des Abrahams und des Volkes in Abrahams, dieses Volk muss auch gerettet werden. Nicht ohne Grund erlaubt es Gott und schickt das Volk nach Ägypten, damit wir dieses Bild und diese Wahrheit verstehen. Sein Volk muss gerettet werden. Und das alles, was wir im zweiten Buch Mose haben, das ist dieses Bild der Rettung. Wir gehen ein kurzes Stück noch im 2. Mose, vor allem in den letzten Abschnitten, da möchte ich euch noch kurz hineinnehmen. Und von da kommen wir in das 3. Buch Mose. Und je nachdem, wie viel Freimütigkeit und wie schnell ich bin, dann von dann zum vierten Buch Mose. So, das ist die Reise. Natürlich nach dem vierten Buch Mose, fünfte Buch Mose, aber definitiv heute nicht. Ich hoffe, ich habe mich für dritte und vierte Mose vorbereitet für heute. Wie gesagt, das weiß ich selbst nicht, ehrlich. Tut mir leid, ich krieg's einfach nicht hin. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe es immer, aber ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, dass ich in dieser Richtung kein guter Lehrer bin, der dann nicht den Stoff einhalten kann, genau. Aber zum Glück ist es hier weit mehr als BWL oder Mathe oder so. Genau. Das ist der Plan. Also ich habe im Vorfeld, die Tage nochmal mein Skript durchgegangen, meine Schaubilder, die ich auch wieder mit euch durcharbeiten möchte, den Aufbau der einzelnen Bücher angeschaut und nochmal verinnerlicht, nachgelesen. Und dann habe ich das einfach alles mal wieder weggelegt und einfach die Bibel wieder genommen und das dritte Buch Mose gelesen, das vierte Buch Mose gelesen. Und es hat mich, wenn ich sogar das jetzt sage, dann zittert meine Stimme. Das hat mich wieder so ergriffen und überwältigt, was da für eine Botschaft und was für eine Gnade auch darin ist. Und vor allem in Jesus Christus. Wenn man das sieht und dann versteht, was das mit dem Evangelium von Jesus Christus zu tun hat, dann das überwältigt mich. Das überwältigt mich. Und ich hoffe, etwas von diesem mit euch auch oder euch weitergeben zu können. Also, der Weg bis dahin, wie gesagt, von der Erwählung und Berufung Abrahams und des Volkes hin zu der Rettung. Ein Gedanke, den ich von vornherein schon kurz sage, und ich hoffe, im Laufe der Zeit dieses Puzzle oder dieses Bild immer größer wird. Das Erlösungswerk Gottes an seinem Volk ist immens groß. Die Aspekte, die sind gewaltig. Die Tiefe und die breite Höhe, das ist unerschöpflich. Wenn Gott sein Volk rettet, oder dieses Rettungshandeln Gottes hat eben verschiedene Dimensionen. Und das zweite Buch Mose spricht von der Rettung. Das dritte Buch Mose dem Volk spricht von der Erlösung. Beide Aspekte müssen wir verstehen. Und nicht ohne Grund hat es für beide Aspekte verschiedene Bücher sogar, in denen Gott diese Wahrheiten deutlich macht. Auch wenn Errettung und Erlösung das ein Werk Gottes ist, doch sind das verschiedene Aspekte, und das ist noch nicht alles, von diesem Handeln. Und wir müssen da den Unterschied verstehen, um diese Breite kennenzulernen. Errettung, wenn ich das jetzt so sage, dann versteht mich bitte nicht sofort falsch. Errettung ist nicht gleich Erlösung. Was ich damit meine ist, das ist das Wirken Gottes, aber Errettung hat einen bestimmten Aspekt, wie Gott an seinem Volk handelt, und Erlösung hat einen Aspekt. Und wenn es um Errettung geht, das geht um das zweite Buch Mose. Da geht es um Errettung. Dieser Aspekt der Rettung hat mehr damit zu tun, dass Gott sein Volk aus einem Reich aus der Versklavung unter einer Herrschaft der Ägypter, des Pharaos herausrettet, sie herausholt, in der Sprache der Bibel von einem Reich ins andere Reich versetzt. Und dieser Aspekt der Rettung hat was mit dem Ort zu tun. Das hat was mit, dass sein Volk an dem Ort ist, wo es nicht sein soll. Mit in der Sprache, die wir kennen. Das ist die Welt. Das ist ein Ort, in dem das Volk Gottes lebt, versklavt ist und das tun muss, was es eigentlich nicht tun will. Und Gott muss es von diesem Ort an einen anderen Ort bringen. Das hat was mit Rettung zu tun. In der Sprache der Bibel heißt es, doch, ich mache das schon, Kolosser, also ich habe so 2. Mose, gell? Ja, das brauchen wir unbedingt, 2. Mose. Aber ganz kurz, Kolosser, ich sage euch gleich wo, Kolosserbrief erstmal mal, das muss Kapitel 1 sein. Ja, Kapitel 1, Vers 13. Schaut mal, da steht, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist ein Aspekt der Rettung. Er hat uns gerettet, wer Jesus, aus der Macht der Finsternis, aus dem Bereich des Teufels und versetzt in das Reich seines Sohnes der Liebe, in sein Reich, in das Reich Gottes. Das hat was mit Rettung zu tun. Gott hat das Volk in Abraham erwählt. Jetzt muss es er muss es jetzt retten. Das Bild aus Ägypten ist das Bild, das Reich der Finsternis. Er rettet es und führt es heraus. So, das ist, aber damit ist die Rettung noch nicht fertig. Damit ist die Rettung noch nicht abgeschlossen. Es muss etwas dazukommen, wozu, nämlich vom zweiten Buch Mose zum dritten Buch Mose, von der Rettung, es muss noch zur Erlösung kommen. Wenn der Mensch aus der Finsternis, von dem Reich dieser Welt errettet ist, was muss noch geschehen? Was fehlt? Was verändert sich? Dann klärt sich alles. Ist alles dann wunderbar? Nee. Das Problem ist ja nicht nur das Reich der Finsternis. Das Problem ist ja nicht nur Ägypten. Das Problem ist auch das Herz des Menschen. Es ist nicht nur die Sünde als Macht, sondern das Problem ist auch das sündige Herz, das voller Begierde und Falschheit und Lüge und das Trachten des Herzens des Menschen von Jugend auf böse, die Boshaftigkeit des Herzens, die Sünde des Menschen ist genauso ein Problem. Der Mensch wird errettet aus der Welt, aber er muss erlöst werden von der Sünde, von seinem Herz. So, versteht ihr diese zwei Aspekte und die müssen wir unterscheiden. Und darum, das eine ist, das zweite Buch Mose beschreibt den Aspekt der Rettung. Das dritte Buch Mose beschreibt das Bild der Erlösung. Was das bedeutet, in welchem Umfang und so, das möchte ich euch dann auch, wie gesagt, da hineinnehmen. Okay, könnt ihr mir soweit folgen? So von diesem Konzept. Ich bereite mich auf die morgige Predigt vor. Morgen haben wir eine Taufe in der Gemeinde. Und vielleicht ist es deswegen mir auch gerade so wichtig, aber das spielt eine große Rolle auch in Bezug auf die Taufe. Das, was in der Taufe geschieht, dass wir diese beiden Aspekte verstehen müssen, was die Taufe bedeutet. Und das hat was sowohl mit der Rettung als auch mit Erlösung zu tun. Und je mehr wir das begreifen, umso mehr werden wir uns an dem freuen, was wir eigentlich da haben. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, also. Ich habe euch hineingenommen und habe euch versucht, so einen groben Ablauf und Aufbau vom zweiten Buch Mose zu geben. Das sind so diese drei Spannungsbögen, die ich euch gezeigt habe. Ganz kurz, Vorbereitung zum Dienst, Vorbereitung zum Herausführen in die Begegnung mit Gott. Das waren die ersten 12 Kapitel im zweiten Buch Mose. Dann findet diese Rettung, das Passa, das Volk darf ausziehen und ist auf dem Weg zu begegnen mit Gott. Da findet diese Rettung statt. Gott führt das Volk an den Berg Sinai und dann kommt das Volk am Berg Sinai an und begegnet Gott. Also Rettung zu begegnen mit Gott und somit zum Dienst für Gott. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Immer wieder diese Formulierung. Gott rettet zum Dienst. Das ist der Grund der Rettung. Er rettet aus dieser Welt, dass sie nicht mehr Ägypten dienen, dass sie nicht mehr dem Pharao dienen, sondern dass sie Gott dienen. Und da müssen sie raus. Aus diesem Dienst für Ägypten müssen sie raus und hinein in den Dienst für Gott. Aus diesem Königreich raus und nicht da Häuser bauen, nicht da Ziegel brennen, nicht da arbeiten, sondern raus zu Gott und für Gott dienen. Das tut Gott. Er führt sie heraus. Und er bringt sie jetzt an den Ort, jetzt 2. Mose 19. Da steigen wir wieder kurz ein und das führt uns direkt zum dritten Buch Mose. 2. Mose 19. Also, Vers 6 ist ein Schlüsselvers. 2. 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du den Söhnen Israel reden sollst. Also ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das ist die Berufung oder das ist die Voraussetzung, das ist die Grundlage, warum Gott sie rettet, herausführt und mit diesem Ziel. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und eine heilige Nation. Zwei Aspekte. Paulus oder die Bibel spricht auch von einem königlichen Priestertum. Der Punkt ist hier, Gott ist der König, sie sind die Priester. Sie sollen dem König dienen. Sie sollen Gott als König dienen und nicht dem Pharao als König dienen. So, nicht in dem Königreich von Ägypten sollen sie dienen, sondern in dem Königreich von Gott sollen sie dienen. Und sie sollen ihm dienen. Allein dieser Aspekt, Gott ist König, sie sollen ihm dienen, als Priester für Gott dienen, kommt das zusammen, ein königliches Priestertum. Ja? Man dient Gott. Das ist ihre Berufung. Und wie kann dieser Dienst nun stattfinden? Was braucht es dafür? Und eine heilige Nation. Das ist sie müssen heilig sein. Ihre Berufung ist heilig sein. Was bedeutet das? Was meint es mit dieser Heiligkeit? Was hat das mit dieser Heiligkeit auf sich? Aber das wird im dritten Buch Mose umso deutlicher. Und das, wie gesagt, da müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, uns das genau anzuschauen. Was bedeutet eine heilige Nation, ein königliches Priestertum zu sein? Das ist ganz stark, das dritte Buch Mose. Aber da, Gott führt heraus und mit dieser Berufung, ihr sollt mir ein königliches Priestertum sein, also ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation. Das ist ihre Berufung. Sofort wird deutlich, dass sie diesem Anspruch nicht gerecht werden. Sie sollen für Gott als Priestervolk dienen und sie brauchen selbst einen Priesterstamm und ein Priestervolk, weil sie dem nicht genügen. Das wird deutlich, der Maßstab Gottes, das Gesetz wird offenbart und in dem Moment, wo das Gesetz offenbart wird und sie Gott nahen, haben sie voller Furcht und sie begegnen Gott in Feuer, in rauchenden Berg und sie merken, sie können vor Gott nicht bestehen, da ist Furcht und Zittern, denn der Maßstab, der da ist, was Heiligkeit bedeutet, sie genügen dem absolut nicht. Und das wird in Kapitel 20 sehr, sehr deutlich. Ihre Berufung, ein heiliges Priestervolk zu sein, sie entsprechen dem nicht, sie genügen dem nicht. Der Maßstab Gottes in dem Gesetz macht das deutlich und sie versagen. Sie können Gott nicht nahen und sie können Gott so nicht dienen, so wie sie sind, geht es nicht. Und das ist, was ich sage, sie sind gerettet, sie sind herausgeführt, aber es heißt noch lange nicht, dass sie jetzt, ja, jetzt sind wir da, jetzt lass uns loslegen, jetzt können wir dienen. Und Gott sagt, nein, es muss noch einiges passieren, dass ihr mir dienen könnt. So nicht. Also es muss noch einiges passieren. Ich möchte dich auf etwas aufmerksam machen. Also in Kapitel 20 haben wir die 10 Gebote. Gott offenbart diese 10 Gebote. Wie gesagt, da ist Furcht und Zittern beim Volk. Und schaut mal ab Vers 22. Jetzt beginnt Gott ihnen zu zeigen, wie sie Gott nahen können. Ab hier offenbart Gott, auf welchem Weg dieses Volk, das gerettete Volk aus Ägypten, Gott überhaupt nahen kann und Gott überhaupt dienen kann. Jetzt ist der erste Schritt dazu und es ist vielleicht etwas, habt ihr schon von dem Altar aus der Erde was gehört? Ja, ich möchte euch kurz mal was vorlesen, ein nicht unwichtiger Abschnitt. In Kapitel 20, Abvers 22. Da sprach der Herr zu Mose, sollst du zu den Söhnen Israels sprechen. Ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Also, ihr habt es erfahren, sie haben es erlebt, voller Furcht und Zittern waren sie. Sie konnten Gott nicht nahen, Mose, rede du. Also, auf diesem Weg, als ich mit euch direkt redete, ihr habt es erfahren und wisst, wie sich das anfühlt. Schaut mal Vers 23. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen. Auch Götter aus Gold sollt ihr auch nicht machen. Okay? Also kein Götter aus Silber, kein Götter aus Gold. Nur nebenbei, 1, 2, 3 Kapitel weiter, wenn sie genau das tun. Gell? Also Gott gibt ihnen das Gesetz, sagt, macht das nicht. Kurze Zeit später machen sie genau das, also wirklich genau das. Und jetzt schaut mal, wie Gott sagt, aber auf welchem Weg sollen sie Gott nahen? Macht euch nicht, wie könnt ihr mir nicht nahen? Und dann sagt er, aber wie könnt ihr mich nahen? Ihr werdet mir nicht begegnen, indem ihr euch sichtbare Götter aus Silber und Gold macht. Das ist nicht der Weg, wie ihr mir nahen könnt, wie ihr mir begegnen könnt, wie ihr mich erkennen könnt. Das ist nicht der Weg, sondern wie, Vers 24. Und jetzt kommt dieser Altar aus der Erde. Ein Altar aus Erde sollst du mir machen. Und darauf dein Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Das ist der Zugang zu Gott, das ist der Weg des Segens. An dem Ort, wo ich dich einen Altar bauen lasse, aus der Erde, da sollst du es tun. Wie es tun, wir werden es gleich sehen. Aber das wird der Ort sein. Das heißt, an dem Ort, wo ich einen Altar bestimme, da, und du das tust, was ich dir sage, da werde ich kommen und da wird der Segen sein. Auf dem Weg, wie ich dir sage, wie man mir nahen kommt, da gibt es Segen. Ja, könnt ihr gedanklich mir folgen? So, wie Gott sagt, wie man ihm naht, nur da gibt es Segen. Und jetzt schaut mal Vers 25. Wenn du mir aber ein Altar aus Steinen machst, dann darfst du sie nicht als behauene Steine aufbauen, denn du hättest deinen Meißel darüber geschwungen und ihn entweiht. Also, von der Erde nehmen, Steine sind von der Erde. Also, wenn man dann so einen Altar baut, was darf man nicht machen? Steine behauen mit Meißel behauen. Warum nicht? Das wäre schon wieder Arbeit. Indem du die Steine dann schön zurechtklopfst, klopf, 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 und ihn schön anordnest und damit du einen schönen Altar bauen kannst, der wunderschön aussieht, mit Mörtel. Nebenbei, das wäre gleich dem Turmbau zu Babel. Ja. Mach so nicht, so kannst du mir nicht nahen. Das ist kein Ort, wo ich dich segnen werde. Sondern nimm, was ich gemacht habe. Das ist der erste Aspekt. Nicht, das heißt, erstens, was ich gemacht habe, das kannst du nehmen. Das zweite ist, du sollst nicht arbeiten, weil das ist Arbeit. Das ist, wo du selbst was dazu beitragen musst. Und was ist, wenn der Stein nicht schön geworden ist, wenn da mehr abgeklopft ist oder wie auch immer. So, der eine hat einen schöneren gebaut, der andere nicht so schön gebaut. Nimm, was ich gemacht habe, das ist das Erste. Das heißt, du kannst mir... Der Ort, wo Gott Segen ist, ist der Ort der Anbetung, was letztendlich, das ist der Ort, wo man Gott anbetet, der Altar, wo man die Anbetungsopfer drauf auf ihm aufsteigen lässt zu Gott. So, das ist der Ort, an dem du von Gott empfängst, mit dem, was Gott dir gibt, tust und nicht aus deiner eigenen Leistung etwas tust. Ist schon herrlich, oder? Dass der Segen nicht in dem, was du machst, sondern was Gott dir gibt, darin liegt. Das zweite ist, Vers 26, also nein, bevor wir Vers 26, ein Querverweis möchte ich euch geben. 1. Könige 6, schlag mir mit mir 1. Könige 6, als Salomo das Haus baut. 1. Könige 6, Vers 7. Das Haus wurde gebaut. Und als das Haus gebaut wurde, Vers 7, ich warte noch kurz. Erster Könige 6, Vers 7. Und als das Haus gebaut wurde, wurde es aus Steinen erbaut. Merkt ihr das? Und dann, was für Steine? Die vom Steinbruch her unbehauen waren. Hammer und Meißel oder irgendein anderes eisernes Werkzeug waren im Haus nicht zu hören, als es erbaut wurde. Seht ihr das? So. Das ist der Ort, das heißt, das ist der Ort, an dem Gott, den Gott bestimmt, an dem Ort der Altar gebaut werden soll, das ist der Ort, an dem er segnen werde. Segen gibt. Das ist der Tempel. So beginnt schon das Heiligtum kommt gleich, ist im zweiten Mose. Ja? Aber hier wird etwas deutlich gemacht. Allein mit diesem, nicht mit Meißel über die Steine gehen. Arbeit ist nicht drin. Das ist nicht dein Werk. Ist nicht unser Werk. Gott zu nahen ist nicht unser Werk. Es ist Gottes Werk an uns, was er uns bietet. 2. Mose zurück, Kapitel 20, Vers 26. Vers 26. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen. Warum nicht? Damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Nicht auf Stufen hinaufsteige, damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird. Was für Blöße? So, damals gab es noch keine so schicken Jeans wie heute. So, auch die Männer trugen Röcke bzw. Kleider. Und wenn dann sie die Stufen hochgingen und die Kleider etwas hochziehen, dann hat man die Blöße gesehen. Ich muss jetzt nicht mehr entfalten, gell, was diese Blöße sein könnte. Warum durfte das nicht geschehen? Warum sagt Gott, also, wenn du mir dann nahst, dann nicht auf diesen Stufen und nicht so, dass man diese Nacktheit sehen sollte? Wir sind ja nicht weit vom ersten Buch Mose, gell? Also so vom Kapitel her, von der Zeit. Was geschah nach dem Sündenfall? Da erkannten sie, dass sie nackt waren und haben sofort angefangen, das zu bedecken. Dann gibt es eine Bedeckung von Gott. Für was, was haben wir gesagt, für was steht Nacktheit? Für Scham und Schuld. Wie darfst du Gott nicht nahen? Mit Schuld. Das heißt, diese Nacktheit oder Blöße oder in anderen, später im 3. Buch Mose ist dann die Rede vom Fleisch, Aaron, dass er, wenn er Gott naht, gefälligsterweise eine lange Unterhose anziehen soll. Wenn ihr die Priesterkleider euch anschaut, dann mussten sie, da gab es leinende Unterhosen, die komplett alles bedeckten. Und das, was er waschen musste, war permanent, vorher und nachher, immer sein Fleisch. Das bei den Priester- und Levitengesetzen kann man das im 3. Buch Mose nachlesen. Auf den ersten, beim Durchlesen vielleicht nicht so spektakulär, aber das bezieht sich hier worauf? Auf Schuld, Sünde. Man kann nicht mit Schuld und Sünde vor Gott nahen. Es muss bedeckt sein, sonst kann man Gott nicht nahen. Und das sind die ersten Aspekte, die hier schon gleich am Anfang, das Volk ist schuldbeladen. Es kann Gott nicht nahen. Am Berg Sinai mit Feuer und mit Furcht und Zittern, ein brennendes Feuer, das heilig, Gott ist heilig, das Volk ist nicht heilig. Es soll aber ein heiliges Priestertum sein, kann Gott aber nicht nahen. Und Gott beginnt und sagt, wie könnt ihr mir nahen? Was ist die Grundlage, mir zu nahen? Und es beginnt mit diesem Altar, mit dem Altar aus der Erde, das Gott selbst den Menschen gibt. Es beginnt damit, mit dem Verständnis, nicht mit Schuld, könnt ihr mir nicht nahen. All diese Dinge beginnt Gott zu offenbaren. Kapitel 20 ab in folgende. So, also, Gott gibt das Gesetz und zeigt ihnen, was sein Maßstab ist zu seiner Begegnung. Jetzt kommt das Zweite. Gott gibt nicht nur den Maßstab, wie man Gott begegnen kann. Jetzt, Gott gibt ihnen auch den Ort, wo man ihn begegnen kann. An diesem Berg kann man Gott nicht begegnen. Es geht nicht. Es ist ein verzehrendes Feuer noch einmal. Und wer den Berg berührt, der muss sterben. Es geht nicht. Also gibt es einen Ort, oder Gott zeigt Mose einen Ort, wo man Gott begegnen kann. Mose darf hinaufsteigen auf den Berg alleine und Gott offenbart ihm das Heiligtum, die Stiftshütte. Und er bekommt diese Vision, Kapitel 25 bis 31. Geht mal mit mir gegen Ende 31. Also mein Ziel ist ja, so einen Überblick zu geben und euch immer ein paar Exkurse zu geben, nicht jetzt im Detail alles durchzugehen. Das würde noch länger dauern, als bis jetzt schon das dauert. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich zu langsam das mache. Aber das heißt, nach der Grundlage der Begegnung mit Gott, kommt jetzt der Ort der Begegnung mit Gott, das ist das Heiligtum. Kapitel 25 bis 31. Und in allen Dingen sieht Mose, was ist der Ort und wo ist der Ort, wie man den nahen kann. Die Apostel des Neuen Testaments, die Lehrer des Neuen Testaments, der Hebräerbriefschreiber, hat gesagt und gelehrt, dass Mose auf dem Berg das Eigentliche gesehen hat, nachdem er nach dem Abbild er das auf der Erde dann bauen konnte. Das ist Wahnsinn. Gott zeigt Mose, Mose, das ist der Ort, wo man mir begegnen kann. Das wird der Ort sein oder das ist der Ort, wo ihr mir nahen könnt. Und er zeigt ihm den himmlischen Tempel. Kein Wunder, dass er 40 Tage da oben war. Oh, ich vermute, er wollte ja nicht mehr runter. Essen und Trinken braucht er nicht. Es hat ihm all das gereicht, diese Herrlichkeit zu sehen. So eine Herrlichkeit, dass sein Gesicht später strahlte von dieser Herrlichkeit, als Mose das alles sah. Allein der Gedanke, dass Mose, bevor die Abbilder, Schattenabbilder auf die Erde kamen, sah Mose das Eigentliche. Er sah das Ziel, er sah das, nachdem Gott auf der Erde alles als Muster dann nachgebaut hat, damit wir, bevor wir da ankommen, dass wir diese Dinge verstehen und kennenlernen und begreifen, warum das alles notwendig ist. Das ist schon gewaltig. Das ist schon gewaltig. Mose darf das schauen. Und wie gesagt, wenn ihr euch das durchlest, Kapitel 25 bis 31, ist die Beschreibung, was Mose da sieht. Und jetzt möchte ich euch noch auf einen Aspekt hinweisen. Kapitel 31, Vers 1. Nachdem Gott ihm das alles gezeigt hat, sagt Mose, so müsst ihr es bauen. Ganz, ganz ehrlich, was würdet ihr sagen? Stellt euch vor, Gott nimmt euch auf den Berg und zeigt ihm das himmlische Jerusalem. Er zeigt euch den Tempel im Himmel und sagt, bitte bau es nach. Wie? Wie soll das gehen? Abgesehen von vom Umfang und auch allein von der Fähigkeit, oder? Wie kann man das bauen? Wie geht das? Schaut mal, ich finde das herrlich, was hier steht. 31, Vers 1. Und der Herr redet zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs, von Stamm Juda. Nicht ohne Grund. Ja? Er beruft einen Mann mit seinem Namen. Das wird immer wieder betont, Mose betont es auch immer wieder, Gott hat ihn mit Namen berufen. Und dann heißt aus dem Stamm Juda einen, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk. Wahnsinn. Das heißt, Gott hat mit seinem Geist, ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt. Wie konnten die dieses nachbauen? Wie könnten sie genauso bauen, wie Gott es gedacht hat? Aus ihrer eigenen Fantasie könnten sie schon nicht. Gott musste ihnen das zeigen, nach dem Muster. Das zweite ist, mit ihrer eigenen Fähigkeit? Nee, Begabung. Gott durch seinen Geist beruft einen aus dem Stamm Juda. Und er, voll des Geistes, baut dem Herrn ein Haus. Um den Sprung dazwischen und danach mal, da kam einer aus dem Stamm Juda. Und voll des Geistes baut er genau das Haus, was Gott wollte. Reißt ihn ab, sagt Jesus, über den Tempel auf der Erde und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Wie? Was ist das für ein Haus? Ein geistliches Haus. Das himmlische Haus. So, das andere aber, das Haus, sein Leib, das ist die Gemeinde. Gell? Was kam an Pfingsten, damit dieses Haus gebaut werden konnte? Der Geist des Herrn, richtig? Und erfüllte das ganze Haus. Und ab dann begann der Bau des Hauses, oder? Was braucht es, um das Haus Gottes zu bauen? Die Gemeinde. Der Tempel Gottes, sein Geist, das ist Pfingsten. Die Notwendigkeit von Pfingsten, durch den Geist geschieht das. Und nicht durch unsere Fähigkeit, nicht durch unsere Strategie und was weiß ich und Kräfte und Meisel und all das, sondern durch den Geist Gottes, um dieses irdische Haus zu bauen, gab Gott der Gemeinde Israel, gab er Menschen, vor allem einen, der voranging, der Weisheit und Verstand hatte, der Können hatte für jedes Kunsthandwerk. Also er konnte alles ausführen, genauso bauen, wie es gewollt war. Also mir geht es so, wenn ich mal aus dem Mittelalter oder so was ich Schnitzereien anschaue und überlege, die haben keine CNC-Fräse gehabt oder irgendwas, dann denke ich, wie geht das in eine Präzision, gell? Wie lange die da saßen und dann nochmal Holz und dann Stein und Wahnsinn. Das Kunstwerk des Tempels, der Stiftshütte, Gott begab durch seinen Geist und gibt Verstand und Können und all das. So, mit diesem Wissen, mit dieser Vision, mit diesem Auftrag, mit der Grundlage, das Gesetz, die steinernen Tafel, das heißt die Grundlage, und mit dem Ort, das gebaut werden soll, an dem sie Gott nahen können, kommt Mose herab. Wahnsinn, oder? Ich voll erfüllt mit Erwartung, mit Freude. Gott hat mit ihnen etwas vor. Gewaltig. Kommt er runter, Kapitel 31, schaut mal Kapitel 32, was dann sofort geschieht. Er kommt herunter und sie brechen den Bund. Bevor der Bund richtig mal in Kraft gesetzt worden ist, es gab nicht mal eine Zeit, wo sie darin gelebt hatten. Schaut mal, bevor es überhaupt in Kraft gesetzt werden konnte, wurde es schon gebrochen. Kein aus Silber, nichts aus Gold machen. Mose kommt, hört das alles, kommt runter, bringt die steinernen Tafel, das Gesetz mit runter und was er sieht, das goldene Kalb. Israel hat sich einen Gott gemacht, das sie sehen, dem sie nachlaufen. Darüber habe ich, glaube ich, letztes Mal mit euch kurz gesprochen, richtig? Ja. So, wir haben sofort Rebellion. Dieses unfähiges, unheiligen Volkes. Rebellion. Bundesbruch. Sofort. Der Bund sofort gebrochen. Und jetzt kommt etwas, was mindestens genauso herrlich ist. Kapitel 33. Kapitel 33 bis 34 gehören für mich mit zu den schönsten Abschnitten im zweiten Buch Mose. Mit, natürlich neben allen vielen, aber da strahlt etwas Herrliches heraus. Kapitel 33 zeigt uns den Weg, den Gott mit diesem Volk gehen muss. Da ist das Gesetz, da ist der Ort und jetzt kommt der Weg. Und der einzige Weg, wie Gott mit diesem Volk gehen kann, es steht in Kapitel 34, Vers 6. Das ist der einzige Weg. Ich werde gleich noch ein paar Worte dazu sagen, zu dem Inhalt von den beiden Kapiteln. Aber das ist der einzige Weg. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Das ist der Weg, den Gott mit seinem Volk geht. Also, die Grundlage haben wir kennengelernt, die Heiligkeit Gottes im Gesetz. Das zweite, wir haben den Ort kennengelernt, das ist der Tempel. Und das dritte, wir haben den Weg kennengelernt. Den Weg gucken wir uns gleich noch ein bisschen genau an. Der Weg ist voller Gnade und Barmherzigkeit, der die Sünden vergibt. Wenn das nicht wäre, wäre spätestens hier vorbei. Versteht ihr? Die hatten nicht mal eine Gelegenheit, irgendetwas zu tun. Mose ist noch auf dem Berg, um mit dem Volk einen Bund zu schließen. Er ist noch nicht einmal unten und die haben ihn schon gebrochen. Da kann man nicht sagen, ja, einen Tag haben wir es geschafft. Kein Tag geschafft. Geht nicht. Und jetzt, was hier geschieht, Gott beginnt und sagt, okay, das war's mit dem Volk. Ich mach Schluss. Ich mach Schluss. Ich tilge sie aus. Ein halsstarriges Volk. Lass uns lesen ab 33, ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, geh, zieh von hier hinauf und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Deinen Nachkommen will ich es geben, und ich werde einen Engel vor dir hersenden, und die Kanaaniter und Amoriter, Hethiter, Perisiter und so weiter, ja, Hewiter und Jebusiter vertreiben. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde nicht in deine Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Wege vernichte. Gott sagt, geht dahin, wo ich es versprochen habe. Aber wisst ihr was, ich kann nicht mit euch nicht mitgehen. Denn wenn ich mit euch mitgehe, in dem Zustand, wie ihr seid, dann war's das. Da müsst ihr sofort sterben. Das geht nicht. Ich würde euch sofort vernichten. Das ist unmöglich. Der heilige Gott, das unheilige Volk. Aber sie sollen doch ein heiliges Priestertum sein. Und Gott sagt, es ist unmöglich. Ein halsstarriges Volk ist es. Ich muss sofort vernichten. Ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. So würde ich dich vernichten. Und nun lege dein Schmuck von dir ab, und ich werde zusehen, was ich mit dir für dich tun kann. Da entledigten sich die Söhne Israel ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es das Zelt der Begegnung. So, hier ist noch wichtig, das Zelt ist außerhalb des Lagers. Hier ist es nicht wie im dritten Buch Mose dann später, wo das Zelt der Begegnung in der Mitte des Lagers ist und das Volk darf außerhalb sein. Das heißt, Gott ist in ihrer Mitte. Hier ist Gott nicht in der Mitte. Gott kann nicht in ihrer Mitte sein. Er wird sofort es vertilgen müssen. Und dann beginnt das, was herrlich ist und sich durchzieht, wirklich durch das dritte, beziehungsweise auch in das vierte Buch Mose. Das ist der stellvertretende Dienst des Moses. Der Fürsprecher für das Volk. Er steht für das Volk ein und er ringt für das Volk. Und er beginnt... Vers 11 möchte ich mit euch einsteigen. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er, kehrte Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus den Inneren des Zeltes. So, hier bekommen wir einen Hinweis. Mose redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und die erste Frage, die sich automatisch stellt, wie ginge das? Wie geht das? Was hat unser Herr Jesus gesagt? Dem ich absolut vertraue und glaube, dass niemand Gottes Angesicht gesehen hat, außer nun der Sohn. Warum nicht? Das wird uns gleich erklärt. Mose ist auf jeden Fall folgendes. Mose sagt, Gott, du willst nicht mit uns hinaufziehen? Du willst nicht in unserer Mitte sein? Weißt du was? Dann brauchen wir gar nicht loslaufen. Wenn du nicht unter uns bist, wenn du nicht mit uns bist, dann haben wir keine Chance, dann gehe ich nirgendwo hin. Und er fleht und sagt, der einzige Grund und die einzige Möglichkeit, dass wir am Ziel ankommen, ist, wenn du mitgehst. Du sagst, geht hin und nimm das Land ein, das wird nicht funktionieren. Gott sagt, ihr geht hin, nehmt das Land ein, ich habe es euch versprochen, all das... Und ich kann aber nicht mit euch mitgehen, Mose sagt, das wird nicht funktionieren. Vers 13. Schaut mal. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege... Oh nein, Entschuldigung, lass mich Vers 12 noch mitlesen. Das wird schade. Von nun, Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Also, Gott, auf welchem Weg, wenn du nicht mitgehen kannst, weil du uns sofort vernichten möchtest. Du bist heilig. Auf welchen Weg können wir dann überhaupt ankommen? Wie soll das gehen? Ich habe bis jetzt noch nicht erkannt, auf welchem Weg es möglich ist, dass du mit uns mitgehen kannst. Wen wirst du mit mir senden? Wer kann mit uns gehen? Wie geht das? Das ist eine spannende Frage. Und dann sagt er, zeig mir den Weg, damit ich dich erkenne. Gottes Wege erkennen heißt Gott erkennen. Wenn wir erkennen, auf welchem Weg Gott handelt, dann erkennen wir, wie Gott ist. Die ganze Geschichte der Bibel oder das, was wir haben, vom ersten Buch Mose, jetzt in dem zweiten Buch Mose, sind die Wege Gottes mit seinem Volk. Das heißt, wenn wir genau hinschauen, wie Gott mit seinem Volk geht, auf welchem Weg, werden wir Gott erkennen, wie er ist. Denn in diesen Wegen offenbart er sich und sein Wesen. Mose sagt, zeig mir den Weg. Gott, auf welchem Weg können wir hinaufziehen? Auf welchem Weg kannst du mit uns gehen? Und das bringt ihn dazu, zu sagen, Vers 14. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Ah, Gott gibt ihm eine Antwort. Der Weg, wie ich mit euch mitgehen kann oder der Nichte zeigen will, mein Angesicht. Mein Angesicht wird mit dir gehen. Und was wird das tun? Dich zur Ruhe bringen. So, dieses Angesicht wird dich zur Ruhe bringen. 15. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Jetzt begreift, okay. Nur mit diesem Angesicht, also nur wenn Gott mitgeht, und wenn er gesagt, das Angesicht wird mitgehen, so wenn das Angesicht nicht mitgeht, dann bleiben wir hier. Was ist dieses Angesicht? Vers 16, woran soll man denn dann sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen? Oder Gnade? Ich und dein Volk. Also wenn du nicht mit uns bist, woran kann man wissen, dass du für uns bist, gell? Und mit uns bist? Abgesehen davon, welche Chance hat man gegenüber all den Völkern und all denen, die Feinden, die einem begegnen? Aber auf welche Grundlage will man dann kämpfen? Auf welche Grundlage will man Sieg haben? Es gibt kein, Mose weiß, wir haben keine Chance. Wir werden niemals in die Ruhe eingehen. Wir werden niemals das Ziel erreichen, wenn Gott nicht mit uns geht. Dann Vers 17. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Das ist herrlich, gell? Weil ich all die Gott mit Namen kennt, erfahren seine Gunst oder Gnade. Ich habe dich mit meinem Namen gerufen, du bist mein. Mose, du bist mein. Das ist herrlich. Er aber sagte, und jetzt schaut man, da entsteht sofort sein Wunsch. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Achtet mal genau, wer was sagt. Also Mose ringt mit Gott und sagt, also das Angesicht wird mit uns gehen. Okay Gott, wenn es mitgeht, gehen wir, wenn nicht, bleiben wir da. Dann sagt Mose, du hast Gunst in meinen Augen. Und Mose sagt, okay, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Gott antwortet, ich werde meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und meinen Namen ausrufen. Wer wird was zeigen und wer wird was ausrufen? Gott, richtig? Ich, sagt Gott, werde meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. Das heißt, du wirst meine Herrlichkeit sehen, ich zeige dir meine Herrlichkeit. Und was ist diese Herrlichkeit? Die Güte Gottes. Ich werde die Güte Gottes zeigen. Ich werde dir meine Güte zeigen, was es bedeutet. Bedenkt im Hintergrund die Heiligkeit Gottes, die Unfähigkeit des Volkes, bei Gott zu sein, mit Gott zu sein, weil sie müssen sofort sterben. Und jetzt, wie kann es sein, dass das Volk trotzdem oder dass Gott trotzdem da sein kann? Gott sagt, Güte, Güte. Und dann, worin wird diese Güte deutlich werden? Wie? Und ich werde den Namen Jahwe. Verknüpft das bitte. Güte hat was mit Jahwe zu tun. Gott, ich glaube sogar an dieser Stelle Elohim, sagt, ich werde vor dir vorübergehen, ich werde Güte zeigen und ich werde den Namen Gott, Elohim, wird den Namen Jahwe ausrufen. Gott wird einen Namen ausrufen. Merkt euch bitte das. Dann gehen wir weiter. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wem ich mich erbarme. Was ist diese Güte? Die absolut souveräne Tat Gottes. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich mich erbarme, dem erbarme ich mich. Das ist, was Jahwe ausmacht. Das ist, was Mose zu sehen bekommt. Vers 20, da sprach er: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Haben wir nicht vorher gelesen? Und der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt redet Gott und sagt: Mose, du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Kein Mensch kann mich sehen. Das hat Jesus eben genau das gesagt. Kein Mensch kann mich sehen. Ja, aber wie passt das zusammen? Wenn wir weiterlesen, werden wir das begreifen. Hoffe ich. Weiter sagte der Herr: Siehe, hier ist ein Platz bei mir. Da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Ich fasse es so kurz zusammen. Gott sagt: Mose, wenn du mich in meiner kompletten Herrlichkeit sehen würdest, du könntest nicht vor mir stehen bleiben. Du würdest sofort sterben. Mose, machen wir Folgendes. Ich liebe dich. Du hast mir ja Gunst in meinen Augen gefunden. Ich kenne dich mit Namen. Ich zeige dir etwas von mir. Ich zeige dir etwas von mir, was du sehen kannst und immer noch am Leben bleiben kannst. Das wird nicht alles sein. Nicht alle, komplett meine Herrlichkeit, aber etwas von meiner Herrlichkeit. Und in diesem, was du da sehen darfst, da wirst du nicht sterben. Ich werde dir etwas zeigen, was du von mir sehen kannst und am Leben bleiben kannst. Ich zeige dich mir. Wir machen Folgendes in dieser Felsspalte. Ich werde vorübergehen und dann, wenn ich es dir erlaube, darfst du kurz gucken. Und das müsste dir reichen, okay? Mose, oh, okay, besser ist gar nichts. Und das geschieht. Mose geht auf den Berg und mit den Tafeln. Und jetzt schaut mal ab Vers 5. Kapitel 34 ab Vers 5. Jetzt kommen wir zu diesem Schlüsselvers. Da stieg der Herr in der Wolke herab. Und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Jetzt müssen wir ganz genau schauen, wer was da tut. Da stieg der Herr in der Wolke herab. Ist Gott, richtig? Das heißt, er kam in der Wolke, so dass Mose ihn nicht so sehen konnte. Gottes Herrlichkeit in der Wolke, die auch die Wolkensäule und so weiter. Also in der Wolke, auf dem Berg Sinai die Wolke. Und er trat dort neben ihn. Wer tritt neben wem? Gott tritt neben Mose. Und rief den Namen des Herrn aus. Wer rief den Namen des Herrn aus? Mose? Gott. Denn er hat gesagt, ich werde meine Güte an dir, an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe ausrufen. Gott tritt neben Mose. Das heißt, Gott offenbart sich Mose jetzt. Jetzt darf Mose etwas sehen. Die Herrlichkeit Gottes darf er jetzt sehen. Gott offenbart sich Mose. Er gibt einen Einblick in sein Wesen. Und dann heißt es, und Gott tritt und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Er ging also vor Moses Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt den Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt und keineswegs ungestraft lässt. Mal bis dahin. Schaut mal, Gott offenbart sich Mose. Das erste, wie offenbart er sich? Mose sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen, da ist eine Wolke. Und dann, Gott geht an seinem Angesicht vorüber und was, andersrum, ich sag's euch, bevor ich dann dumm rumfrage, gell? Ich habe gemerkt, meine Fragerei verwirrt manche. Letzte Bibelstunde kam meine Schwester, boah, nicht verstanden. Und dann meine Fragerei hab ich verloren. Tut mir leid. Schaut mal, er will Gottes Herrlichkeit sehen, aber er sieht sie nicht, er hört sie. Achtet darauf, er hört sie. Gott sagt, ich zeig dir mich dir. Und auf welchem Weg zeigt sich Gott ihm? Durch sein Wort. Er spricht. Gott redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Er hört Gottes Wort. Das ist gigantisch. Er hört Gottes Wort. Ich, Freunde, nicht in erster Linie, nicht mal so jetzt, wie wir Gottes Wort haben. Er hört seine Stimme. Und jetzt kommt es. Was darf Mose von Gott sehen? Und wie kann Gott Mose mit Gott reden, ihm begegnen und am Leben bleiben? Wie kann er von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden und am Leben bleiben? Gott offenbart sich und sagt, was? Gott, sondern Jahwe. Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, großen Gnade und Güte. Diese Aussage, liebe Freunde, das ist ein Meilenstein, das ist fundamental, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist so, eine Schlüsselstelle ist wiederum, weil wir viele Schlüssel haben, das ist eins der wichtigsten Verse in der gesamten Schrift, weil das zieht sich durch die Bibel durch, auf welchem Weg Gott naht. Auf welchem Weg kann man Gott begegnen und nicht sterben? Und das ist in seiner Gnade und seiner Güte, nämlich im Jahwe. Wisst ihr, wer dieser Jahwe ist? Wisst ihr, wer dieser Begriff Jahwe, für wen er im kompletten Neuen Testament reserviert ist? Für den Herr. Und wisst ihr, wer dieser Herr ist? Jesus. Andersrum gesagt, was glaubt ihr, wen hat Mose da gesehen? An wem kann man, wie kann man Gott nahen, oder andersrum, auf welchem Weg kann man Gott nahen und am Leben bleiben? Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist der einzige Weg. Was ist der Ort der Gnade und der Güte? Was ist der Ort, an dem Gott Gnade und Barmherzigkeit gewährt? An wem, wo ist der Ort, wo Gott den Zorn zurückhält, beziehungsweise die Schuld vergibt, die Sünden vergibt. Wo ist der Ort, wo er aber auch die Sünde straft der Generation, und zwar Tausende? Es gibt nur einen Ort. Das ist in seinem Sohn. Das ist der einzige Ort, wo man Gott begegnen kann und am Leben bleiben kann, in seinem Sohn. Darum hat Jesus gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ihr seht mich und man kann am Leben bleiben. Warum? Weil dieser Ort, das ist der erdende Altar, weil das ist der Tempel, das ist der Priester, das ist das Lamm, das ist die Stiftshütte, das ist der Tempel, das ist der Priester, das ist alles, was alles nachher kommt. Das ist der Ort, an dem man Gott begegnen kann und am Leben bleiben kann. Das ist, nur da kann Gott gnädig und barmherzig sein. Wir wissen ja schon viel, weil wir kommen vom Neuen Testament, das ist das Gute. Aber die Schrift führt uns hin und sagt, ja, wie kann Gottes Volk vor Gott bestehen bleiben? Wie kommt Gott mit seinem Volk ans Ziel? Und was wir hier bekommen, ist die herrliche Offenbarung an dem Ort der Gnade und der Barmherzigkeit. Die Frage, ja, wo ist dieser Ort? Lies weiter, geh in der Schrift weiter, die wird es dir offenbaren. Und dann kommen wir mitten in das eine unbeliebteste Buch der Bibel, das dritte Buch Mose. Nicht sehr attraktiv, ist nicht so die beste Nachtlektüre. Aber eins der wichtigsten Bücher. Wenn du, ich greife schon jetzt ein bisschen vor, wenn du wissen willst, was es alles braucht, was muss an diesem Ort alles passieren, damit du Gott nahen kannst und leben bleiben kannst? Lies das dritte Buch Mose. Und wenn du meinst, das kriegst du hin, dann lies es noch einmal. Dann versuch es einmal. Versuch es. Und wenn du merkst, dass es ein unmögliches Ding ist und dann begreifst, was Jesus eigentlich vollbracht hat, dann wird in dir die Stimme des Lobes und des Dankes erschallen. Wenn du merkst, was eigentlich notwendig ist und was vollbracht worden ist, gigantisch. Deswegen hat es mich gestern so umgegangen, wo ich dann nochmal gelegen dachte, ich, boah, wie geht das? Was musste Jesus alles tun? Und er hat alles getan. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Das ist der Ort der Gnade. Freunde, Mose hat in dieser, er wollte gesagt, Gott, auf welchem Weg kommen wir in die Ruhe? In die wahre Ruhe. In die wahre Ruhe. Das, was ich gesehen habe auf dem Berg, das war gigantisch. Das war die wahre Ruhe. Wie kommen wir dahin? Ich will sehen, offenbare mir den Weg. Lass mich diesen Weg erkennen, damit ich dich erkenne. Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist der Zusammenhang. Mose, zeig mir den Weg. Und Gott sagt, Mose, das ist ein guter Wunsch. Weißt du was? Ich zeig dir. Ich zeig's dir. Und er offenbart ihm Jesus. Er offenbart ihm diesen Weg. Er offenbart ihm diesen Ort. Er offenbart ihm die Gnade Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und darum konnte Mose mit Gott reden und am Leben bleiben. Eine Hand bleibt noch kurz hier. Einfach nur diese Stellen. Ich erinnere euch nur, Johannes Kapitel 5 noch einmal. Kapitel 5, Vers 45. Meint nicht, dass ich bei euch, euch beim Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt. Johannes 5, Vers 45, genau. Jesus sagt, ich brauche euch nicht verklagen. Ich muss euch nicht euch überführen und sagen, was ihr alles falsch gemacht habt. Sagt, es gibt einen, der euch verklagt, Mose. Mose wird aufstehen und euch echt einen Einlauf geben. Wie oft hat er gesagt, ihr halsstarriges Volk. Wie oft hat er, in 4. Mose werden wir das sehen, wie dieser Mann mit diesem Volk auch unter anderem hadert, aber sich permanent für dieses Volk in die Bresche wirft. Und dann sagt er, auf Mose habt ihr eure Hoffnung gesetzt, ja? Denn auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Und dann jetzt schaut mal. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wie kann Jesus sagt das? Wisst ihr was? Mose hat diese Herrlichkeit gesehen. Er hat verstanden. Er hat diese Gnade Gottes. Er hat den Weg gesehen. Und er hat davon geschrieben. Er wird euch, nicht ich werde euch verklagen und sagen, warum habt ihr nicht mehr geglaubt? Mose wird sagen, warum habt ihr ihn nicht erkannt? Von ihm habe ich doch geschrieben. Von diesem Weg der Gnade habe ich doch geschrieben. Er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seine Schrift nicht glaubt, wie werdet ihr denn mir glauben? Freunde, das heißt, Mose falsch verstehen, heißt Christus nicht erkennen. Das heißt, diese Stellen nicht verstehen, heißt später nicht verstehen, was Jesus da sagt, ich bin der Weg. Wer mich sieht, sieht den Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. All diese Stellen sind uns bekannt, aber die sind verwurzelt und verankert hier, im Beginn, in der Tora, die die Grundlage legt. Wie kann Gottes Volk das, die Ruhe erreichen, die wahre Ruhe? Jesus sagt, kommt her zu mir, mühseligen Beladenen, und ihr werdet Ruhe finden. Warum? Ich bin der Weg. Das ist der einzige Weg, wie man ins Land kommt, ins verheißene Land kommt. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, Freunde, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstärkt euer Herz. Heute geht in diese Ruhe ein, heute. Denn das Land Israel, das war nicht die wahre Ruhe. Wenn das die Ruhe gewesen wäre, hätte Josua sie reingebracht, dann wäre es vorbei. Aber David spricht doch von einer neuen Ruhe. von einer größeren Ruhe. Das ist doch die wichtige, die eigentliche Ruhe. Also, warum bin ich hier etwas stehen geblieben? Oder ein bisschen mehr Zeit genommen? Einfach nur, dass wir diesen theologischen Weg miteinander gehen. Gott erwählt sich ein Volk. Er rettet sich dieses Volk. Aber dieses Volk ist ein sündiges Volk. Das ist ein unheiliges Volk. Es ist ein rebellisches Volk. Und damit Gott mit diesem Volk überhaupt gehen kann, etwas anfangen kann, ohne es sofort auf der Stelle zu vernichten, braucht es einen Ort. Ein Ort der Begegnung. Es braucht einen Ort der Gnade und einen Ort der Barmherzigkeit. Ja, das heißt, mitten in dieses Gesetz und dem Ort wird uns und sofort Erinnerung an die Rebellion wiederum der Ort der Begegnung gezeigt. Oder den Weg, das ist der Weg des Angesichts Gottes. Wenn ihr jetzt einigermaßen damit mitgekommen seid und meine wirren Gedanken verstanden habt, dann behaltet dieses, für was steht dann Angesicht Gottes? Das ist voll gut. Und für was steht Jesus? Für Gnade und Vergebung der Sünden, richtig? Jetzt, vor was wollte Jona fliehen? Jona wollte fliehen von dem Angesicht Gottes. Vor was wollte er fliehen? Vor der Gnade Gottes in Christus Jesus. Warum floh Jona vom Angesicht Gottes? Wieso flieht man von dem Angesicht der Gnade? Wieso flieht man von der Vergebung? Warum wollte Jona nicht nach Nineveh gehen? Hat er keine Gnade gewollt oder wollt er nicht die Gnade für die? Wenn es heißt, Jona floh von dem Angesicht Gottes, er hat einen Auftrag bekommen, verkündige das Angesicht Gottes, Nineveh. Und er wollte nicht, dass sie dieses Angesicht sehen. Und da floh er von diesem Angesicht. Warum? Aber warum wollte er denn nicht, dass sie? Welcher Prophet will nicht, dass, wenn er spricht, Leute Buße tun und die Gnade Gottes erkennen und nicht umkommen? Welcher Prophet? Also das war schon komisch, gell, von Jona. Wieso wollte er denn nicht? Jetzt schweife ich schon ein bisschen auf, gell, jetzt sind wir wieder bei Jona. Deswegen waren die Falschen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine sagen, ja, das waren Heiden. Ja, er wollte nicht, dass die Heiden zum Glauben kommen. In gewisser Weise, das ist richtig, aber viel zu kurz. Der Punkt ist der, und deswegen nur ganz kurz, irgendwann mal kommen wir ja zu Jona, wir sind ja im Alten Testament. Der Punkt ist der, wie oft hat Gott seinem Volk Propheten geschickt und diese Buße und diese Gnade angeboten? Und haben sie es angenommen? Sie haben ihm ins Angesicht widerstanden. In dieses Angesicht, diesem Angesicht haben sie permanent widerstanden. Jetzt geht Jona dahin und Jona weiß. Denn jetzt das sind die Stellen, die müssen wir verknüpfen. Die Bibel müssen wir verknüpfen. Jona, früher habe ich ihn sofort gefunden, weil ich dann öfters in ihm war. Das war einer der ersten Propheten, mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe. Jona, Kapitel 4, Vers 1. Und dann machen wir Pause, okay? Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich seines Urteils gereuen lässt. Was wusste Jona? Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Woher wusste er das? Er kannte Mose. Er wusste, was in 2. Mose 34 stand. Er kannte die Wege Gottes. Er wusste, auf welchem Weg Gott mit Menschen geht. Und das ist der Weg der Gnade. Das ist der Weg, wenn er zu Buße aufruft und der Mensch Buße tut, er ihn rettet. Der sündige Mensch, der eigentlich vor Gott nicht bestehen kann. Gott vergibt Sünden. Er tilgt die Menschen nicht aus. Wie brutal sie es auch sein mögen. Schaut euch Ninive an. Das war das schlimmste Volk damals. Gott vergibt. Sie taten Buße, Gott hat vergeben, oder? Jona floh von dem Angesicht des Herrn. Er floh von dieser Gnade. Er wusste, wenn er das macht, werden sie Buße tun. Aber mein Volk tut nicht Buße. Wisst ihr, warum Jona nicht verkündigen wollte? Nicht, weil er nicht wollte, dass Heiden nicht zum Glauben kommen. Nein. Jona wusste, dass wenn die Heiden Buße tun, sein Volk ganz schön schlecht dasteht. Das wird ganz schön peinlich. Da hat Gott zig Propheten geschickt und oft geredet und sie sehen nicht das Angesicht Gottes. Da kommt einer, spricht einen Satz, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört und ganze Stadt und sogar die Tiere kommen zum Glauben. Was sagt das über das Volk Israel aus? Was für ein halsstarriges und törichtes Volk das ist. Und Jona sagt, Gott, bitte gebrauch mich nicht, um mein Volk bloßzustellen. Das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut. Versteht ihr, warum es wichtig ist, dass wir von Anfang an diese Grundbegriffe wie das Angesicht Gottes verstehen? Weil später, das baut darauf auf. Okay, Pause.